Willkommen zu unseren True Cyber Crime Stories. Jan Morgenstern, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht, spricht mit wechselnden Gästen über spannende Geschichten, echte Fälle und wissenswerte Hintergrundinfos. Es wird spannend. Viel Spaß dabei.
Okay, Tim, welcome back. Neues Spiel, neues Glück.
Great to be back.
Unser Evangelist. Vielleicht noch mal ein paar kleine, kurze Infos zu deiner großen, weitreichenden Aufgabe und zu dir natürlich als Person.
Ja, mein Name ist Tim Berghoff und es ist schon angeklungen, auf meinen Visitenkarten steht tatsächlich Security Evangelist. Meine Aufgabe ist es im Prinzip, diesen ganzen Themenkomplex IT-Sicherheit, IT-Security in einen Rahmen zu packen, der auch von jedem verständlich ist. Und dazu gehört eben zum Beispiel in Podcasts wie diesem mitzuwirken, was mir sehr großen Spaß macht. Ich sitze aber auch häufig genug mal vor TV-Kameras, vor Radiomikrofonen. Ich schreibe diverse Fachartikel für verschiedene Magazine und befeuere ganz nebenbei auch noch das Blog bei GData.
Also, was könnte man Besseres als Grundausgangspositionen und auch vor allen Dingen fachlichen und rhetorischen Hintergrund mitbringen, um das Thema in den Mittelpunkt zu rücken. Und lieber Tim, wir haben ja in der letzten Zeit, gerade jetzt noch gar nicht allzu lange her, einiges erfahren, was so ein bisschen die Abhängigkeiten, Zulieferketten, Abhängigkeiten von Dienstleistern, großen Provider-Angeboten und vor allen Dingen auch Security-Plattformen sozusagen miteinander verbunden betrifft und die Abhängigkeit von, ich sag jetzt mal, Updates erfolgreich, wie auch immer durchgeführt, ist zum Beispiel dafür, wie man möglicherweise aber auch, wir greifen schon mal so ein bisschen vor auf den Themenkomplex CrowdStrike, wie man möglicherweise natürlich auch über Updates, möglicherweise auch infiltrierte oder verseuchte Updates, ganz andere noch Probleme kreieren kann. Da gehen wir jetzt mal davon aus, stand jetzt zumindest das, zumindest ist uns das allen nicht bewusst und nicht bekannt, war der Themenkomplex CrowdStrike nicht davon betroffen. Aber es hätte ja vielleicht so sein können, vielleicht ist es auch so, vielleicht ist es nicht so, vielleicht werden wir irgendwas dazu erfahren, vielleicht nie. In jedem Fall ist es aber, denke ich, ganz sinnvoll, diesen doch wirklich in der Öffentlichkeit jetzt auch sehr stark wahrgenommenen Fall nochmal zu betrachten und als Aufhänger zu nehmen, um zu schauen, wie die ganzen Verbindungen sich da wirklich ergeben. Und ich denke, da kannst du uns wirklich sowohl vom Funktionalen, aber auch vom Technischen auf einem Level abholen, wo es anfängt, Spaß zu machen. Und wenn es dann vielleicht auch zu filigran wird, dann werde ich versuchen, ein bisschen einzuschreiten. Aber erstmal, so ein bisschen die Ausgangsposition ist klar. Wir haben Verbindungen, wir haben Provider, wir haben alle möglichen Cloud-Services, wir haben natürlich update-relevante Umgebungen und wir haben Abhängigkeiten insofern, dass es immer weniger und immer mächtigere sozusagen Provider, Player im ganzen Spiel gibt, die immer weitreichend vernetztere Systeme betreiben. So, und wenn da natürlich jetzt ein kleinerer Dienstleister, vielleicht ein regional begrenzter oder ein KMU-relevanter Dienstleister betroffen wird mit irgendeiner Ransomware zum Beispiel, dann ist das relativ schnell spürbar. Fallkonstellation, die es auch gegeben hat. Wir wollen mal so ein bisschen was drumherum als Aufhänger nehmen. Südwestfalen-IT, aber auch ein hessischer IT-Dienstleister, Count & Care. Ich glaube, diese Namen kann man durchaus nennen, denn die sind in der Presse publik. Also von daher versuchen wir doch so ein bisschen mal so zwei, drei Aufhänger aus der jüngsten Praxis zu nehmen, um erstmal zu verdeutlichen, wie die Dinge sich so darstellen und damit dann auch auf den wirklich großen Fallkonstrukt CrowdStrike jetzt hinzuarbeiten und den dann vielleicht nochmal so ein bisschen auch auseinanderzunehmen. Hol uns mal ein bisschen ab. Also der Themenkomplex, Verbindungen, Updates, Umgebungen, Dienstleisterabhängigkeiten, Lieferketten. Was ist da das Problem?
Ja, du hast es im Prinzip schon so ein bisschen angerissen. Es gibt unglaublich viele Abhängigkeiten und auch Querabhängigkeiten zwischen allen möglichen Anbietern. Da habe ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Mittelständler, der verschiedene Produkte und verschiedene Dienstleistungen von unterschiedlichen Herstellern in Anspruch nimmt. Da ist vielleicht einmal der Rechenzentrumsanbieter, bei dem zum Beispiel Teile der internen IT ausgelagert sind und wo vielleicht die Webseite betrieben wird. Dann gibt's da vielleicht noch irgendein Unternehmen, das die Lohnbuchhaltung übernimmt. Dann gibt's vielleicht noch irgendwen, der, sag ich mal, irgendwelche Postsendungen verwaltet. Der muss dann natürlich auch personenbezogene Daten verarbeiten. Und da ist halt noch eine ganze Menge dabei. So ganz pragmatische Sachen, ja, wie, weiß nicht, wer liefert das Papier für die Drucker im Büro? Wer liefert generell die Sachen auf dem Hof an, die jetzt für ein Unternehmen tatsächlich wichtig sind, um das Daily Business machen zu können? Und wenn halt nur einer dieser Anbieter möglicherweise aus welchem Grund auch immer wegfällt, dann hat das Unternehmen möglicherweise erstmal ein Problem. Ja, beim Druckerpapier ist es vielleicht noch nicht ganz so tragisch, weil da hat man in der Regel noch ein bisschen mehr von vorrätig. Nur wenn zum Beispiel jetzt der Webshop ganz plötzlich wegbricht, weil, weiß nicht, das Rechenzentrum abgebrannt ist oder weil irgendein Baggerführer zufällig auf der Straße oder in der Straße irgendwo ein Kabel gefunden hat, dann habe ich da als Unternehmenseigentümer, als Unternehmer natürlich erstmal ein Problem. Und da muss ich mir überlegen, wie gehe ich mit diesem Problem um? Ja, und das Stichwort an der Stelle ist ganz häufig eben Single Point of Failure. Ja, das heißt, wenn ich mich in einem bestimmten Aspekt komplett darauf verlassen muss, dass eine ganz bestimmte Sache nicht kaputt geht, wie jetzt ne, zum Beispiel das Kabel vom Internetprovider, was bei mir vor dem Gebäude durch die Straße läuft. Ich habe gehört, sowas finden Bagger mal ganz gerne. Wenn ich da halt keinen Plan B habe, dann habe ich, wenn tatsächlich mal was schiefgehen sollte, ein echtes Problem und dann sollte ich auch ja meinen Plan B so weit fertig haben, dass ich ihn nur noch ja, aus der Schublade holen muss. Das hat jetzt einmal natürlich ganz praktische Auswirkungen auf den Business-Alltag. Ja? Wenn ich eine Internetverbindung nicht habe, weil das Kabel gerade einfach mal weg ist, dann ja, sollte ich halt eine Möglichkeit haben, auch eine Internetverbindung aufzubauen, entweder über eine andere Leitung, die woanders lang läuft, oder halt eine alternative Verbindung, zum Beispiel über ja, ein irgendwie geartetes Drahtlosmodem. Und gleiches auch, wenn ich irgendwo eine Dienstleistung in Anspruch nehme, zum Beispiel Lohnbuchhaltung oder die, weiß nicht, die Verwaltung eines Webshops, da muss ich halt auch, wenn ich ja diesen Schritt gehe und eine solche Dienstleistung dann eben beauftrage, muss ich halt eben auch mit auf dem Schirm haben, wie komme ich da im Zweifelsfall raus, wenn es aus irgendwelchen Gründen jetzt gerade mal nicht mehr so gut läuft. Sei es, dass mir die Preispolitik des Anbieters nicht mehr gefällt oder dass ich halt ja, einfach woanders ein besseres Angebot bekomme, da muss ich halt mir Gedanken über meine Exit-Strategie machen. Ja, manche sprechen auch von Vendor-Lock-In. Ja, wenn ich halt mich komplett von einem bestimmten Ökosystem abhängig mache, dann muss ich mir halt auch ja die Frage stellen, was passiert, wenn dieses Ökosystem irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht? Ja, sei es, weil es zu teuer wird, sei es, weil der Anbieter, ja, sag ich mal, den Markt verlässt. Oder ja, im Prinzip alles andere, was ja die Verfügbarkeit dieses Dienstes beeinträchtigt. Und da bietet sich natürlich dann auch für ja entsprechende Interessensgruppen ein durchaus attraktives Ziel, weil da braucht man, wenn es ein ganz bekannter Dienstleister ist, dann habe ich als Angreifer ein Ziel, ne, zum Beispiel diesen Dienstleister zu infiltrieren, habe aber gleichzeitig potenziell eine wesentlich größere Anzahl von dessen Kunden gleich mitkompromittiert. Ja, das kann auch über Wege passieren, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Das kann zum Beispiel über irgendeinen Support-Dienstleister sein, der für einen oder für ein Unternehmen Kundensupport macht und der dann irgendwann kompromittiert wird. Und so ein Support-Dienstleister braucht natürlich auch zumindest teilweise Zugriff auf bestimmte Ressourcen innerhalb des Unternehmens. Und so ein Fall hat es auch schon gegeben. Ja, dem einen oder anderen wird Okta vielleicht noch was sagen. Die hatten vor einigen Monaten mal ein Problem. Und das ist halt einfach auch ein ganz wunderbares Beispiel, woran man sehen kann, naja, es ist zwar in Anführungsstrichen nur ein Unternehmen direkt betroffen, aber es sind halt noch wesentlich mehr indirekt von sowas betroffen.
Und an der Stelle würde ich gerne zum ersten Mal schon wieder einhaken, denn natürlich hast du die Betroffenheit unmittelbar, erstmal auf den ersten Blick, jedenfalls bei einem Unternehmen, durch die Abhängigkeit, das hast du uns ja schon mal verdeutlicht, allein die wirtschaftliche oder auch das Thema Business Continuity steckt ja irgendwo mit drin, die faktische Abhängigkeit, schlägt das natürlich durch auf die Geschäftsprozesse auch in den anderen. Das ist schon mal klar, ich glaube, das ist uns allen irgendwo auch logisch verständlich und das gibt ja für sich betrachtet schon genug jetzt an Risiko mit sich. Aber ich habe mal eine eher jetzt schon technischer anmutende Frage in dem Zusammenhang. Wenn wir uns das Ganze mal von den IT-Strukturen, auch in der Situation oftmals eines Provider-Verhältnisses, einer Auftragsverarbeitung, um das so ein bisschen datenschutzrechtlich auch mal einzusortieren, betrachten, dann habe ich, sagen wir mal, einen Dienstleister, der entsprechende Provider, Cloud, Software-as-a-Service-Angebote hostet und meinetwegen, jetzt machen wir es mal erstmal abstrakt, infiltriert, kompromittiert wird. Ist es unabhängig jetzt von den faktischen Verknüpfungen, also dass jetzt natürlich dann die gehosteten Daten vielleicht für den Kunden A, B, C nicht mehr verfügbar sind und der nicht weiterarbeiten kann, ist es aber unabhängig von dieser faktischen Abhängigkeit auch technisch möglich, aus der einen Kompromittierung in die sozusagen Mandantenstrukturen durchzudringen, also quasi ein Chartcode auf die einzelnen Mandantenstrukturen durchzuschleusen. Wie würde das funktionieren? Ist das möglich? Wie wehre ich mich dagegen?
In der Theorie ist sowas natürlich möglich. Dafür müssen nur halt bestimmte Konstellationen einfach gegeben sein. Ein Beispiel wäre das ist auch wieder so ein Klassiker aus der IT-Sicherheit, Passwörter. Ja, das heißt, in vielen Bereichen, wo halt mit Zugängen gearbeitet wird, versuchen Leute, sich das Leben halt ein bisschen einfacher zu machen. Und da wird es halt auch immer wieder mal vorkommen, dass zum Beispiel Passwörter mehrfach verwendet werden. Ja, beispielsweise könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es irgendwo da draußen Serviceanbieter gibt, die mehrere Kunden betreuen. Ne, das ist ja erstmal auch in Ordnung. Nur diese entsprechenden Serviceanbieter, die müssen natürlich auch einen Zugriff auf die Kundennetzwerke haben. Dafür haben die in der Regel einen Zugang, der denen zur Verfügung gestellt wird, eben für diese Zwecke. Und da ist halt nicht unbedingt immer gesagt, dass da auch eine sichere Passwort-Policy hintersteckt. Und wenn man das Ganze jetzt weiterspinnt, bei den meisten Serviceanbietern, da sitzt ja halt nicht nur einer, da sitzen eine ganze Menge Leute, ganze Menge Technikerinnen und Techniker, die halt auf Kundensystemen arbeiten. Und wenn dort eben, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, dieser eine Provider bei jedem Kunden dasselbe Passwort verwendet, das wäre natürlich jetzt der schlechteste anzunehmende Fall. Dann habe ich einen Satz Zugangsdaten irgendwo abgegriffen, den brauche ich einfach nur irgendwo anders ausprobieren und bin sofort drin. Ja, das ist jetzt ein sehr plattes Beispiel, aber hat es natürlich auch in ähnlicher Form schon gegeben. Und das ist auch eine der Maßnahmen, die halt sich daraus direkt ableitet, wenn es denn mal irgendwo gerappelt hat. Weil so ein wiederverwendetes Passwort wird halt ganz schnell zu einer Stolperfalle für einen ganzen Haufen von Unternehmen.
Das heißt, man kann eigentlich auf welcher hochskalierten Ebene auch immer mit den einfachen, in Anführungszeichen auch greifbaren Mitteln, mit denen die als erstes auch auf der Hand liegen, trotz allem schon mal sehr viel an Vorarbeit in Richtung Security auch wirklich leisten und kriegt mit den einfachen Mitteln tatsächlich schon relativ großen Impact hin, richtig?
Auf jeden Fall. Also das sehen wir gerade in einem behördlichen Umfeld, wo das ja auch nochmal, sag ich mal, eine gewisse Relevanz hat, dass dort halt solche Maßnahmen halt mittlerweile immer weiter und immer stärker tatsächlich ergriffen werden. Jetzt nicht, weil sie eine gute Idee sind, das sind sie sowieso. Ja, also das haben die Leute, die dort arbeiten, auch durchaus verstanden. Sie sind nur, sag ich mal, gewissen Sachzwängen unterlegen, was das Finanzielle angeht. Ja, und ich sag mal, einfach nur in Anführungsstrichen eine vernünftige Passwort-Policy umzusetzen, das ist mit relativ wenig Aufwand und mit sehr überschaubaren finanziellen Mitteln umzusetzen. Und diese Quick-Wins, wenn man es mal so nennen möchte, das ist das, was ganz viele Behörden natürlich, aber auch Unternehmen im Mittelstand sehr gut umsetzen können und auch umsetzen sollten. Ja, dafür muss man jetzt nicht die großen Budgetpläne machen.
Da sind wir ja auch bei einem anderen Thema, Stichwort jetzt KMU und dann vielleicht auch keine noch nicht ganz so ausgereifte High-End-Security-Struktur und in dem Zusammenhang möglicherweise dann auch Teil einer Lieferkette, die zu einem ganz großen, ich sag jetzt mal auch gehört oder dem zuzurechnen ist, sind ja natürlich alles Faktoren, wie ich dann im Ergebnis durch die Hintertür, in Anführungszeichen, also durch einen kleineren, vielleicht auch nicht so hoch gesicherten Faktor zu den großen zumindest mehr Zutritt mir verschaffen kann, als wenn ich es direkt bei ihm versuchen würde. Siehst du da auch eine weitergehende Gefahr bei der ganzen, ja, arbeitsteiliger und arbeitsteiliger werdenden Unternehmenswirklichkeit?
Ich glaube, wir haben es in der letzten Episode schon mal auch mal zumindest irgendwie am Rande angesprochen. Ein Angreifer geht in der Regel dahin, wo er den geringsten Widerstand hat. Ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine große Konzernstruktur angreifen will, ja, dann versuche ich nicht da mit dem Rambock durch den Haupteingang zu gehen. Dann suche ich mir vielleicht ein Ziel, was nicht ganz so gut gesichert ist. Das kann zum Beispiel irgendein Zulieferer sein. Ja, das ganz plakatives Beispiel ist auch schon ein bisschen her. Eine US-amerikanische Supermarktkette, Target, die hatten eine, sagen wir mal, Sicherheitsschwankung vor einigen Jahren, die im Prinzip darauf zurückging, dass ein Unternehmer oder ein Unternehmen, das die Wartung für die Klimaanlagen gemacht hat, hat an irgendeiner Stelle Zugang zu einem Netzwerk gehabt, legitimerweise. Dieser Zugang, der ist halt nur einfach vergessen worden und dann, ja, wurde dann entsprechend zweitverwertet.
Ja, es ist natürlich schon ein Stück weit, wie soll ich sagen, auch beängstigend, wenn man sich dann die ganzen Zusammenhänge, auch die Abhängigkeiten und die zum Teil wirklich bis auf 1, 2, 3, 4, 5 Stufen weiter runtergebrochenen Zulieferverhältnisse anschaut, dann wird natürlich ein Angriffsbereich auch im Ergebnis immer größer und man wird als einzelnes Unternehmen, vielleicht nicht unbedingt, aber vor allen Dingen in einer größeren Lieferkette im Ergebnis, im Gesamtverhältnis immer vulnerabler. Das kann man durchaus auch so sehen. Richtig.
Ganz viele enden dann halt so, das klingt jetzt blöd, aber viele sind halt einfach auch an der Stelle Kollateralschäden.
Ja, absolut. Ja, dann kennen wir so ein bisschen die Ausgangsposition, glaube ich, auch insoweit, dass wir uns das ganz gut vorstellen können. Wir haben Verbindungen, wir haben Lieferketten, wir haben Zulieferbereiche, wir haben Providerstrukturen, ne, wir haben ja Outsourcings im weiteren Sinne und wir haben damit verbunden natürlich auch eine ganze Menge an Update relevanten Systemen. Und vielleicht ist es auch mal ganz interessant, nicht immer nur über die in Anführungszeichen klassische Ransomware und die klassische Ransomware-Attacke zu sprechen, sondern vielleicht auch mal über die Möglichkeiten, Schadcodes in Updates zu integrieren. Und letzten Endes zu dieses SolarWind-Thema fand ich da tatsächlich wirklich ganz beängstigend einerseits, aber auch vor allen Dingen sehr, sehr heilsam. Welche Learnings, welche Sicherheitsmaßnahmen zu empfehlen oder was auch immer sollte man denn in diesem Zusammenhang, wenn man sich das als Angriffsszenario mal vorstellt, als Unternehmen heutzutage 2024 auf dem Schirm haben?
Natürlich gehört auch Software mit zur Lieferkette. Ja, also Lieferkette heißt nicht einfach nur, da steht ein LKW auf dem Hof und da lädt jemand irgendwelche Sachen ab. Software gehört natürlich genauso zur Lieferkette, egal ob es das Betriebssystem ist, was auf dem eigenen Rechner im Büro läuft. Das gehört genauso zur Lieferkette wie irgendwelche Software, die halt im Unternehmensnetzwerk für welchen Zweck auch immer eingesetzt wird. Und es gibt mehrere Präzedenzfälle, wo halt über Updates versucht worden ist, Netze zu infiltrieren, wo entsprechende Software eingesetzt worden ist. Ja, SolarWinds ist ein Beispiel dafür. Anderes Beispiel stammt so aus dem Dunstkreis Ukraine, wo es, ich sag mal, auch vor einigen Jahren einen Fall gab mit einer Software namens MEDOC, wo auch ein manipuliertes Update eine Rolle gespielt hat bei einem, sagen wir mal, doch durchaus relevanten IT-Systemausfall.
Steuersysteme, ne?
Zum Beispiel. Mhm. Im Falle von SolarWinds ist es jetzt halt so, es ist halt so ein, ich möchte nicht sagen, ein klassischer Lieferkettenangriff, es ist ein Lieferkettenangriff. Dort ist halt in einer Entwicklungsumgebung ja ein Zugang gefunden worden von einer Angreifergruppe oder von einem Angreifer. Und wurde im Prinzip der Entwicklungsprozess teilweise unterlaufen, wo halt Daten, die eigentlich der Hersteller dort definitiv nicht drin haben wollte, ja, Zugang gefunden haben und Eingang gefunden haben in ein Update, das dann auch tatsächlich an Kunden in aller Welt ausgeliefert worden ist. Das waren in ganz vielen Fällen waren das auch tatsächlich Behörden. Und die werden natürlich bei sowas sofort sehr hellhörig.
Ja. Das ist der Fall NotPetya, denke ich, angesprochen, wo tatsächlich dann auch das ukrainische Pendant, also zumindest so kann man es vielleicht so einigermaßen greifbar erklären, von Elster als Portal beziehungsweise sowas wie eine offizielle Steuer, also im Sinne von Finanzsteuern, Steuersoftware über den Update-Server infiltriert wurde und dort natürlich dann jede Körperschaft, jede juristische Person, die in der ukrainischen Steuerverwaltung über diese sozusagen Querverbindungen registriert war, sich dieses Download gezogen hat und dann natürlich also eine wahnsinnige Infiltration erfolgt ist, was wahrscheinlich tatsächlich darauf ausgerichtet war, welch Wunder, der Ukraine als Staat zu schaden, damit eben dann westliche Firmen vor allen Dingen dort nicht Fuß fassen wollen oder die Probleme umschiffen wollen, indem sie sich wieder davon machen. Also das sind damals, ich glaube, hatten wir auch eine Folge vor einer Weile schon mal darüber. Das sind dann so Besonderheiten. In dem Fall, glaube ich, auch nochmal zu erwähnen, der Erpressungsversuch war ja gar keiner. Also man wollte ja eigentlich gar nichts haben, sondern nur was kaputt machen, ne?
So ja, war's doch. Im Prinzip läuft es genau darauf raus. Ja, also das sind halt so Szenarien, die sind natürlich jetzt ja sehr extrem, haben auch sehr viel Traktion, sehr viel Reichweite weltweit eben erhalten aus bekannten Gründen. Aber daran wird dann vielleicht mal deutlich, was passieren kann, wenn jemand tatsächlich in böser Absicht einen Update-Kanal, ja, sagen wir mal, übernehmen kann.
Ja, schon immens, ne? Und wenn man sich jetzt quasi dann die Abhängigkeiten vor Augen hält und sich jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf diesen sehr präsenten, zuletzt auch wirklich fast überall präsenten Fall rund um CrowdStrike nochmal ein paar Gedanken macht. Da soll ja wohl auch es irgendwelche, und jetzt höre ich dann auf zu fabulieren und überlasse dir dann die detaillierteren Aussagen, irgendetwas mit einem Update nicht so ganz 100% rund gelaufen sein, sage ich jetzt mal. Vielleicht kannst du uns da zumindest, was deinen Wissensstand und auch deine technischen Verständnisse betrifft, mal etwas tiefer noch abholen und versuchen, das ein bisschen zu erklären. Denn dass da irgendwas nicht optimal war, dass dann auch vielfach Windows nicht funktioniert hat bei vielen Umgebungen, das haben wir irgendwie viele mitgekriegt. Aber erklär's uns mal, was hat CrowdStrike mit Windows zu tun?
Also grundsätzlich, CrowdStrike bietet eine Security-Lösung an, die nennt sich Falcon. So, und diese Lösung, die ist halt auf sehr vielen Systemen weltweit im Einsatz und dient halt dazu, sage ich mal, verschiedene Arten von bösartigem Verhalten zu entdecken und entsprechend zu melden. Und dazu gehört natürlich auch, dass diese Software immer weiß, was gerade an Bedrohungen aktuell ist und nach was für Unregelmäßigkeiten bei den Aktivitäten sie Ausschau halten soll. Das passiert in Form von, man kann sagen, Signatur-Updates, ne? Also Updates, die der Software sagen, pass auf, da und darauf musst du achten. Und ein solches Update ist tatsächlich in fehlerhaftem Zustand ausgeliefert worden und hat im Prinzip ganz viele Windows-Systeme weltweit zum Absturz gebracht. Ja, jeder hat diese Aufnahmen mal irgendwo gesehen von Anzeigetafeln in Bahnhöfen und Flughäfen, wo dann plötzlich irgendwie dieser Windows-Bluescreen drauf war. Das ist ein direktes Ergebnis von diesem Absturz. Und dieses entsprechende Update, das war, glaube ich, etwas über eine Stunde tatsächlich live. Also eine Stunde lang hatten Systeme in aller Welt Zeit, sich dieses Update zu ziehen, bis eben aufgefallen ist, dass da irgendwo was nicht stimmt. Da wurde dieses Update zurückgezogen. Das heißt, Rechner, die danach versucht haben, sich dieses Update zu laden, die haben das schon nicht mehr bekommen, die sind davon nicht betroffen gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt war natürlich der Schaden schon angerichtet mit, ich weiß die aktuelle Zahl jetzt nicht, wie viele Systeme da weltweit betroffen waren, aber es waren wirklich eine ganze Menge.
8,5 Millionen, glaube ich, sollen das gewesen sein.
Ja, irgendwas um 8 Millionen habe ich auch gelesen, aber ich weiß es nicht, ob die Zahlen aktuell sind. Es waren auf jeden Fall viele.
Sehr viele, kann man schon fast sagen.
Ja, es ist vorsichtig und diplomatisch ausgedrückt.
Und nur von denen wissen wir, beziehungsweise nur die wissen, dass sie betroffen waren vielleicht, ne?
Ja, gut, dass man betroffen war, das hat man relativ deutlich gemerkt, nämlich wenn die Maschinen dann abgestürzt sind und ein Bluescreen gezeigt haben. Es war auch relativ schnell ein Workaround bekannt, dass man da halt eine ganz bestimmte Datei, nämlich diese in Anführungsstrichen Signaturdatei, einfach löschen muss, die Maschine neu starten und dann kommt die wieder normal hoch. Das ist jetzt, wenn ich jetzt einfach nur meinen Rechner habe, der hier gerade neben mir steht, ist das jetzt kein großer Akt. Ja, das ist in 2 Minuten gegessen. Ja, aber skaliert halt nicht so besonders gut, wenn ich halt in einem Netzwerk sitze, wo ich 20, 30, 100, 500, 3000 Rechner habe, die vielleicht alle betroffen sind und die vielleicht auch in Bereichen stehen, wo ich nicht mal eben hinlaufen kann. Ja, und da wird das natürlich zu einem massiven Problem. Und da haben sich halt auch viele gefragt, wie konnte das passieren? Und da gab es halt alle möglichen Theorien und Gerüchte von, weiß ich nicht, da ist ein Update ausgeliefert worden, wo nur Nullen drin standen. Ist Blödsinn, das können wir, denke ich, an der Stelle, schon sagen. Bis hin zu der Vermutung, ja, das war halt ein Windows-Problem. Stimmt auch so nicht. Ich meine, es ist insofern ein Windows-Problem, als dass das Problem nur auf Windows-Maschinen aufgetreten ist. Soweit richtig. Hat aber damit zu tun, wie halt diese Update-Dateien, die von CrowdStrike ausgeliefert worden sind, verarbeitet werden. Und da ist gestern tatsächlich, wir zeichnen jetzt am 9. August auf, gestern ist tatsächlich der Abschlussbericht von CrowdStrike zu diesem Incident rausgekommen, wo dann eben auch erklärt wurde, was genau da passiert ist. Ja, also wer auf LinkedIn unterwegs ist und auf den üblichen anderen News-Outlets unterwegs ist, der wird irgendwo diesen Bericht auch schon gesehen haben, wenn diese Episode rausgeht.
Vielleicht können wir in den Notes das auch nochmal einfach mit reinpacken. Genau. Gerne.
Linken wir da drin. Ja. Und ja, um es mal ganz einfach zu sagen, diese Datei enthielt oder sollte normalerweise enthalten 20 bestimmte Charakteristika, auf die Software drauf gucken sollte, die dann von dem CrowdStrike-Prozess nachgeladen und gelesen werden. Jetzt waren aber dummerweise 21 da drin. So, und jetzt konnte diese Software aber nur 20 verarbeiten und dann kam plötzlich Nummer 21 dazu und dann hat jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, die Software gesagt, ich habe keine Ahnung, was du gerade von mir willst, 21 kenne ich nicht. Und hat dann, wie man so schön gesagt, die Hufe gehoben und in der Folge ist dann ja das gesamte Betriebssystem einmal angehalten. Das ist dann der Bluescreen, den man sieht. Und ja, ab dem Punkt hat man dann relativ wenig Spaß.
Da, also ich will jetzt ja gar nicht anfangen, irgendwelche weitergehenden am Ende noch sonst wie auszulegenden Theorien zu verbreiten. Möchte ich ja gar nicht. Ist ja auch gar nicht mein Ansinnen. Ich bin ja auch nur IT-Rechtler und komme jetzt aus einer Perspektive, in der ich jetzt zugegebenermaßen ja technisch nicht so wahnsinnig ultra tief drin stecke. Aber jetzt auch aus deiner Sicht, ich meine, G-Data ist ja im Wesentlichen sicherlich auch, kann man das so einstufen, ein Softwareunternehmen, sag ich jetzt mal. Jetzt habe ich ja eigentlich vielleicht eine etwas blauäugige Vorstellung. Ich kenne das auch von vielen Softwareunternehmen, für die ich arbeite und wo man solche Dinge dann eben strukturiert. Hat man doch irgendwie die Vorstellung, dass ein Update, also und du hast uns das jetzt schon gut erklärt und ist ja auch sehr einfach runtergebrochen. Das ist ja möglicherweise doch ein in Anführungszeichen relativ einfach gelagertes, in Anführungszeichen doch Problemchen im Zusammenhang mit diesem Update gegeben haben könnte. Sollte so etwas nicht, bevor man ein Update noch dazu in diesem Ausmaß, in dieser, wir haben es ja aufgebaut, Wertigkeit der Verknüpfung und dessen muss sich ja CrowdStrike als weltweit wirklich elementar wichtiger Anbieter in diesem Zusammenhang auch bewusst sein. Sollte man so etwas nicht oder müsste man so etwas nicht oder testet man so etwas nicht normalerweise auf einer begrenzten Anzahl von Systemen, bevor man das dann komplett live auf den Markt schießt? Also hol uns da mal ab oder bin ich da zu blauäugig?
Nee, ganz und gar nicht, weil das ist eine Frage, die sich natürlich auch ganz viele andere Leute gestellt haben, die dann gesagt haben, Mensch, CrowdStrike ist doch jetzt nicht irgendeine Drei-Mann-Hinterhof-Butze, die wissen doch eigentlich, wie sowas läuft. Wie kann dann so ein einfacher Fehler passieren? Und die Frage wird man sich natürlich bei CrowdStrike auch entsprechend vorgelegt haben. Und in diesem Abschlussbericht, den habe ich jetzt hier gerade neben mir auf dem Bildschirm, ist eine der Maßnahmen, die jetzt hier mit vorgeschlagen werden oder die jetzt hier mit angekündigt werden, die dann zur Umsetzung kommen werden, ist, dass man die Tests in Zukunft noch gründlicher durchführen würde. Also im Original heißt es hier Mitigation Increase Test Coverage During Template Type Development. Also man versucht oder man möchte halt noch mehr die Dateien und die Sachen testen, die dann halt zukünftig rausgehen. Da kann man jetzt natürlich alles Mögliche reinlesen von, da hat einer nicht genau hingeguckt, bis hin zu, die haben halt überhaupt nicht getestet. Ich denke, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Aber ist natürlich auch für ganz viele Anbieter in diesem Marktsegment auch nochmal so ein kleiner Reminder, dass das, was man halt tut, ja, durchaus auch direkte, unmittelbare Konsequenzen haben kann. Und die sollte man natürlich, soweit es irgendwie geht, minimieren, zum Beispiel indem entsprechend getestet wird.
Da ist man jetzt, und jetzt wechsle ich mal kurz die Perspektive und schaue mir das Ganze aus Sicht eines Anwenders eines solchen Systems mal an. Da ist man ja dann aber in einer vollkommen blinden Abhängigkeit, sage ich jetzt mal, von diesem dann auch Provider, sage ich jetzt mal, das Anführungs- oder in Anführungszeichen Überbegriff, der das eben tut, wahrscheinlich und nur noch besser tut, aber ob es tut oder ob es nicht tut, man hat ja nun mal die Systeme im Umlauf und im Einsatz und ist ja dann an der Stelle eigentlich in einer gewissen Weise zumindest mal davon abhängig, in der Hoffnung, dass das da vertragliche Strukturen mögen da noch vielleicht ein bisschen Sicherheit geben, der das getan hat, was er eben idealerweise hätte tun müssen. Aber habe ich andere Möglichkeiten jetzt eben aus Sicht eines Anwenders, also eines Unternehmens, das diese Systeme nutzt, um da mich noch vielleicht etwas mehr abzusichern, um nicht in da weitere Probleme reinzuschiffern. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Kann ich da was für mich als Position verbessern?
Ja und nein. Grundsätzlich, wenn ich normale Software-Updates habe, ne, wenn ich jetzt, weiß nicht, meine Buchhaltungssoftware habe und da kommt jetzt die Version 2025 auf den Markt, dann kann ich die natürlich vorher in einer entsprechenden Umgebung bei mir intern erstmal ausrollen und schauen, ob die vernünftig läuft. Ja, das sind dann die Sachen, die man für Updates machen kann, die in relativ niedriger Schlagzahl rauskommen und wo ich den Aufwand vielleicht noch eher abschätzen kann. Das wird allerdings ja ganz schnell in den Bereich des Unmöglichen rücken, wenn es um Sachen geht, die halt wirklich in Echtzeit und die auch dynamisch angepasst werden müssen. Ja, also kein Mensch hat Zeit, zum Beispiel eine Signaturdatei bei einem Virenscanner erstmal in der Testumgebung laufen zu lassen und nach zwei Tagen dann in die Live-Umgebung zu überführen. Bis dahin ist das Ding schon völlig veraltet. Ja, also da ist man tatsächlich, genau wie du sagst, ein Stück weit in so einer blinden Abhängigkeit. Und das heißt natürlich auch für die entsprechenden Anbieter, dass die sich ihrer Verantwortung wirklich sehr bewusst sein müssen bei dem, was sie da tun. Und das hat jetzt auch in besagtem Abschlussbericht CrowdStrike ganz klar gesagt, dass diese ja entsprechenden Update-Dateien intern erstmal stufenweise geprüft werden sollten und vielleicht auch von einem unabhängigen Dritten nochmal unter die Lupe genommen werden sollten. Ja, also das ist eine Sache, wo halt Hersteller wirklich ja die direkte Verantwortung haben für das, was rausgeht und die natürlich da zusehen müssen, dass dort so wenig Fehler wie möglich passieren.
Klar, was natürlich auch für die Anbieter eine wirklich bis hin zur Selbsterhaltung notwendige wirtschaftliche Verpflichtung irgendwo auch ist. Denn wir haben ja gesehen, was passiert dann auch in der gesamten Relevanz dieser Verkettungen wiederum. Der Aktienkurs zum Beispiel von CrowdStrike ist ja dann auch relativ immens eingebrochen. Das heißt, man verliert natürlich Image, Vertrauen und eigentlich all das, für das solche Unternehmen gerade in diesem Security-Sektor dann auch stehen. Ne?
Ganz genau so sieht's aus. Und halt in solchen Fällen ist natürlich auch für ein Unternehmen, egal ob es jetzt CrowdStrike heißt oder wie auch immer, ist es natürlich wichtig, sofort umfänglich, ja, vollumfänglich zu kommunizieren, was genau ist schiefgegangen, was unternehmen wir und welche Schritte können jetzt betroffene Kunden übernehmen. Ja, und das ist, gehört halt auch in diesen Bereich Krisenkommunikation mit rein. Das ist auch ein Bereich, da können wir wieder einen Bogen zur letzten Episode schlagen. Da geht's halt auch wieder um Sachen wie Notfallmanagement und Business Continuity. Also das spielt halt alles irgendwo ineinander rein. Und ja, man kann halt an einem Faden ziehen, ne, im übertragenen Sinne, und hat sofort einen riesen Knäuel an anderen Sachen noch hinten mit dran. Ja, und da gibt's natürlich jetzt auch ganz viele, in der Hitze des Moments, quasi, die dann, sag ich mal, so ein bisschen angefangen haben, zu sagen, ja, Updates irgendwie sofort raushauen, geht ja gar nicht. Und wo ich dann sagen kann, ja, was ist denn die Alternative? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache ab sofort nie wieder Updates oder mache meine Updates nur einmal die Woche. Das kann es ja auch nicht sein. Ja. Und wieder andere haben gesagt, ja, Sicherheitssoftware ist ja an sich schon wieder problematisch, eben weil sie so weitreichende Berechtigung hat. Sind alles Diskussionen, die kann man führen. Da habe ich auch meine entsprechenden Einschätzungen und Meinungen zu. Grundsätzlich ist es aber so, halt überstürzt und in genau dem Moment irgendwelche Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, wir schmeißen Anbieter XY jetzt einfach sofort raus. Das kann es nicht sein. Also ich sollte, wenn ich sowas mache, das haben wir auch damals gesehen, wo halt vor gewissen Sicherheitsanbietern eine Warnung durchs BSI ausgesprochen worden ist, dass dann im Prinzip ja Anbieter A rausgeschmissen wurde, ohne Anbieter B überhaupt schon im Boot zu haben. Ja, also auch da hat selbst das BSI damals gesagt, Leute, ablösen ist immer besser als hier einen Cut machen und dann erstmal eine Woche ohne dastehen. Das funktioniert so nicht.
Ja, dann geht's weiter mit vielleicht nochmal dem Übertrag hin zum Ganzen und auch so ein bisschen zu der gesamten Relevanz Updates nochmal. Also wenn man sich den Fall CrowdStrike einfach jetzt nochmal so ein bisschen vor Augen hält und sich mal vorstellt, ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht irgendwelche Theorien in die Welt setzen. Ich möchte einfach nur mal ein Gedankenspiel vielleicht mit dir gemeinsam anstellen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass es durchaus schon viele Fälle gegeben hat, dass über infizierte Updates, kompromittierte Updates eine Vielzahl von Systemen erlangt wurde. Was aus deiner Sicht rein objektiv aus der Ferne, anders können wir jetzt über das ganze Thema nicht sprechen. Was macht uns denn jetzt hier insgesamt in Anführungszeichen so sicher, dass wir es nicht hiermit auch mit einem solchen Fall zu tun haben könnten?
Dass es hier sich tatsächlich um einen Angriff handelt, das konnte relativ schnell ausgeschlossen werden. Das ist auch eine.
Aber wie?
Das ging tatsächlich über den Mechanismus, wie dieser Absturz tatsächlich zustande gekommen ist. Ich sag mal, was initial tatsächlich schiefgelaufen ist, konnte man anhand von Absturzprotokollen, anhand von Crashdumps irgendwo nachvollziehen, wo dann relativ schnell klar war, wo das Problem liegt. Und ab da wusste man dann schon, wo man tatsächlich zu suchen hat. Und ja, das Ganze dann halt auch in eine wasserdichte Form reinzubringen und entsprechend dann aufzubereiten, das ging schon relativ schnell. Also dieses Paper von CrowdStrike, Titel ist External Technical Root Cause Analysis, Channel File 291. Also Channel File 291 ist genau die Datei, um die es an der Stelle geht. Wo auch in einem Zwischenbericht schon darauf hingewiesen wurde, dass es einen, wie es damals hieß, Logikfehler in dieser Datei gegeben hat. Wenn jetzt allerdings jemand ein Update infiltrieren wollen würde, ginge das wahrscheinlich auch auf Arten und Weisen vonstatten, die etwas subtiler sind als das, was jetzt hier stattgefunden hat.
Also man würde es nicht sofort merken, es würde nicht sofort komplett alles crashen.
Genau, also würde ich jetzt die Angreiferbrille versuchen aufzusetzen, wäre ich natürlich daran interessiert, auf so vielen Systemen auf der Welt wie möglich präsent zu sein und dort vielleicht Erkenntnisgewinne der einen oder anderen Art irgendwo abzugreifen. Und wenn ein System dann sofort abstürzt, wenn meine Backdoor oder meine wie auch immer geartete Software dort dann präsent ist, wenn es da sofort zu einem Absturz kommt, massenhaft, dann kann das natürlich auch nicht in meinem Interesse sein.
Okay, dann fassen wir mal zusammen, also objektiv aus der Ferne in Anführungszeichen mit mehr oder weniger frei zugänglich verfügbaren Informationen. Es konnte relativ schnell ausgeschlossen werden, auch erklärbar, logisch, systematisch, dass es sich hier um einen echten Angriff handelte. Wir wollen trotzdem mal das Gedankenspiel aufgreifen, denn wir haben ja gemerkt, dass und auch das Zwischenergebnis bei der Einführung festgehalten, dass es so wahnsinnig abwegig nicht ist und dass es diese Fallkonstellation schon gegeben hat. Vielleicht nicht in dieser, haben wir eben auch drüber gesprochen, sondern denkbarerweise in anderen Konstellationen, die vielleicht erstmal etwas verdeckter abgelaufen wären. Aber stellen wir uns mal vor, das wäre passiert bei 8,5, 10 oder 6 oder 20 Millionen entsprechenden Systemen. Was wäre dann der Gesamtzusammenhang gewesen? Nur mal so ein bisschen, um es greifbar zu machen.
Ich sag mal, wenn Systeme in dieser Art vom Netz geschossen werden und halt ein schnelles Wiederanlaufen so einfach nicht geht, weil Systeme zum Beispiel nicht einfach zugänglich sind, dann ist das natürlich in erster Linie ein Problem für den täglichen Betrieb in betroffenen Unternehmen. Das ist aber auch in viel größerem Maße natürlich ein wirtschaftliches Problem, weil da sind dann natürlich sofort unter Umständen Systeme betroffen, die eigentlich nie ausfallen dürfen oder die, wenn überhaupt, eine ganz kurze, maximal tolerable Ausfallzeit haben. Und da sind wir also auch ganz schnell in Bereichen, wo es um Regressansprüche geht, wo es um Schadenersatz geht, wo es um Konventionalstrafen gehen kann. Und da sind wir auch ganz schnell in einem mehrstelligen Milliardenbereich, was Schäden angeht. Also wenn da wirklich, 20, 30 Millionen Maschinen weltweit betroffen wären, das wären schon durchaus signifikante Schäden, die sich auch in zum Beispiel Sachen wie Aktienkursen niederschlagen können.
Und wenn man sich jetzt nochmal in die Perspektive eines Unternehmens hineinversetzt, eines Anwenders in Bezug auf ein solches System und auch einfach generell vielleicht nochmal die Frage, ich glaube, das ist ja auch das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer möglicherweise so ein bisschen als Takeaway auch maßgeblich interessiert. Was kann ich denn jetzt also machen? Weil wir haben festgehalten und wir haben festgestellt, eigentlich bin ich in einer gewissen Abhängigkeit von immer größeren, immer mächtigeren, aber auch immer weniger relevanten Playern in dem Zusammenhang. Andererseits bin ich ja eigentlich auch, also ich bin jetzt wirklich immer mehr in die Ecke getrieben, weil der Gesetzgeber ja auch sagt, du musst ja, also NIS2, wie auch immer wir das jetzt auslegen wollen, das müssen wir jetzt nicht im Detail definieren, aber vom Grundsatz her muss ich immer mehr Cybersecurity-Maßnahmen natürlich auch einsetzen. Dazu gehört ja gerade eigentlich auch der Einsatz von solchen Systemen. Wenn ich jetzt aber damit verbunden natürlich auch eine immer größere Bedrohungslage wegen der Bündelung dieser ganzen Systeme und der Verkettungen mit in Kauf nehmen muss, dann ist ja eigentlich es auch immer mehr jetzt gefragt, dass der Anwender noch zusätzliche Maßnahmen irgendwo trifft, die treffen kann, womit er dann zumindest auch sicherstellt, ich bin oder ich bin nicht oder so halbwegs sicherstellt, kompromittiert worden oder nicht. Was mache ich da an der Stelle?
Also wenn du mit Anwender die entsprechenden Unternehmen meinst, natürlich ist da auch ein gewisser Handlungsdruck jetzt im Moment da, jetzt nicht nur durch diesen CrowdStrike-Vorfall, sondern eben auch durch andere auch gesetzliche Gegebenheiten, sich zu überlegen, was passiert, wenn tatsächlich mal der Worst Case eintritt. Ja, dieser ganze Bereich Business Continuity Management, den du ja auch eingangs schon erwähnt hast, der spielt da eigentlich mit die Hauptrolle. Und wenn ich jetzt als ein mögliches Bedrohungsszenario für mich und mein Unternehmen definiert habe, naja, was passiert ist, wenn mein Cloud-Provider für die Lohnbuchhaltung, wenn der wegbricht, was mache ich dann? Ja, da muss ich halt einen entsprechenden Plan haben. Das kann sein, dass ich dann eine Lohnbuchhaltungssoftware habe, die bei mir intern, also die bei mir on-premise läuft, irgendwo im Unternehmensnetzwerk. Das kann sein, ich gehe zu irgendeinem anderen Anbieter. Ja, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Anderes Beispiel, wir haben eine Virtualisierungsplattform, die ist in einem Rechenzentrum drin. Wie sieht das aus mit dem Datenbestand, der dort liegt? Bekomme ich den schnell aus dem Rechenzentrum 1 raus und bekomme den gegebenenfalls entweder in ein anderes Rechenzentrum rein oder vielleicht sogar auf bei mir lokal befindliche Hardware? Alles Fragen, die man sich im Vorhinein eben stellen muss und dazu entsprechende Pläne entwickeln muss.
Infrastrukturelle Planungen, sozusagen Ausfallszenarien, alles Mögliche, was ich da bedenken sollte, aber vielleicht auch grundsätzlich nochmal jetzt mit Blick auf tatsächlich die einzelnen Unternehmen, Behörden, die immer mehr natürlich auch mit einer immer geballteren Bedrohungslage irgendwo umgehen müssen. Was genau oder was allgemein, egal, überlasse ich dir, in welcher Tiefe du uns da abholen möchtest, kann ich denn jetzt wirklich tun? Jetzt mal ein bisschen weg von diesem Update-Fall. Das ist ja eigentlich auch nur eine weitere Maßnahme oder ein weiterer Mechanismus, wie ich mich mit irgendetwas Schadhaftem infizieren könnte. Aber was hilft mir denn tatsächlich als Mechanismus, als Systemanwendungen, als was auch immer, um mich etwas besser und sicherer zu fühlen, etwas more compliant aufzustellen?
Ja, also was ich mir halt überlegen muss, ist, ob ich mich an einigen Stellen vielleicht so ein bisschen diversifiziere und sage, naja, ich gehe halt nicht nur zu Anbieter 1, ich gehe auch zu Anbieter 2. Ne, so jetzt mal so als ganz einfaches Beispiel. Es geht halt immer darum, dass man keine Single Points of Failure hat, wo man sagt, okay, es ist alles schön, nur genau diese Komponente darf niemals schiefgehen. Ne? An dem Punkt hat man dann eben seinen Single Point of Failure, der einen, wie Murphy es eben vorschreibt, zum ungünstigsten möglichen Zeitpunkt dann auf die Füße fällt. Ja, und das ist halt auch wieder von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.
Kostet natürlich auch Geld, ne? Und zwar das Doppelte.
Ja, klar. Ne? Also ist halt die Frage, in welchem Maße man halt da jetzt auch Geld in die Hand nehmen muss, dass man jetzt sagt, okay, wir versuchen sowas auch lokal vorzuhalten oder wir holen noch einen zweiten externen Anbieter mit dazu. Sind halt alles Entscheidungen, die zu treffen sind, die natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente haben, ganz klar. Ich sag mal, die NIS2 sagt aber auch relativ deutlich, ob sie es expressis verbis macht, weiß ich jetzt gerade nicht, aber sagt auch relativ deutlich, naja, die Wirtschaftlichkeit ist jetzt an der Stelle eigentlich eher ja sekundär.
Ja, gut, es ist dann natürlich immer so ein bisschen, jetzt muss ich mir einen kleinen Einschub als Anwalt einfach erlauben. Es ist natürlich immer so ein letztes Korrektiv, die Wirtschaftlichkeit, die Zumutbarkeit, die Angemessenheit. Sowas kommt natürlich irgendwo in einer Abwägungssituation mit zum Tragen, aber die ganzen Vorerfahrungen, Vorfälle, die es gegeben hat, die Erfahrungswerte und natürlich auch die immer größer werdende Gefährdungslage, die muss auf der anderen Seite eben auch immer mehr Berücksichtigung finden. Also von daher, ich glaube, du hast uns da mal wieder schön, tief, verständlich, gleichzeitig aber auch praxisnah abgeholt. Und wir haben vielleicht so ein bisschen mehr einen Zugang zu dem gefunden, was uns in letzter Zeit eigentlich überall über den Weg gelaufen ist. In jedem Online-Portal, in jeder Nachrichtensendung mehr oder weniger ist darüber berichtet worden. Und vielleicht hat sich der eine oder andere tatsächlich ja die Frage gestellt, wie kann ich mich vor solchen Vorfällen, auch im Kleinen, ist ja nicht jeder ein CrowdStrike-Nutzer, vielleicht auch im Kleinen nochmal so ein bisschen versuchen abzufedern. Und ich denke, an der Stelle ist auch wieder klar geworden, so die Basics, also die ich letzten Endes eigentlich so oder so einsetzen und umsetzen müsste oder auch zunehmend umsetzen sollte, die helfen tatsächlich auch immer noch schon ein ganzes Stück weiter. Kann man das so stehen lassen?
Das kann man, denke ich, so stehen lassen.
Dann bin ich zumindest für den Moment schon wieder insoweit glücklich, dass du uns mal wieder aufgeschlaut hast. Der Fall CrowdStrike ein bisschen greifbarer geworden ist, die Lieferkettenstrukturen, die Vulnerabilität in dem Zusammenhang, die Abhängigkeiten uns nochmal so ein bisschen vor Augen gehalten wurden und aber auch ein Unternehmen oder ein Unternehmer oder einfach nur jemand, der sich für das ganze Thema interessiert, gleichzeitig auch so ein bisschen mitgekriegt hat, es sind nicht nur die ganz abgehobenen, absolut riesigen Mechanismen, mit denen ich dann eine angemessene Sicherheit oder zumindest ein Mehr an Sicherheit herstellen kann, sondern eben auch die Basics. Und dabei können wir doch, glaube ich, heute so einigermaßen, zumindest für den Moment der Aufnahme, ins Wochenende gehen. Oder Tim?
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Ist, finde ich, auch ein sehr schönes Schlusswort.
Dann lassen wir das so stehen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao. Bis dahin. Ciao.